Marcus Metal Podcast. Heute mit dem Thema
Interview mit Timeless Rage.
Liebe Metalheads, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Metal Marcus Metal Podcast. Ihr habt es im Intro schon gehört, es ist ein Interview und zwar mit der Band Timeless Rage. Nicht mit der kompletten Band, sondern mit Christian. Einen wunderschönen guten Abend, Christian.
Hallo.
Geht's dir gut? Ist alles in Ordnung bei dir?
Ja, gerade Release durch, wieder die Arbeitswoche begonnen. Jetzt fängt wieder das normale Leben an.
Das normale Leben, ja. Das normale Leben als Musiker, habe ich mal gelernt, gibt es im Grunde ja eigentlich gar nicht, weil sich ja gefühlt alles irgendwie um Musik dreht, auch wenn man ansonsten in einem ganz normalen Arbeitsverhältnis steht, das nichts mit Musik zu tun hat. Die Gedanken kreisen dann irgendwie immer um die Band und die Musik, oder? Kannst du das so bestätigen?
Ja, es gibt immer viel zu tun. Das bleibt nicht aus, tatsächlich. Also man darf die Musik erschaffen und dann darf man heutzutage ja auch noch dafür sorgen, dass das jemand anderes hört. Also Promo machen gehört ja auch noch dazu. Wir sind ja nicht mehr in den 80ern.
Also wenn ich jetzt vorhin auf den Metal Archives richtig gespingst habe, bist du minimal jünger als ich. Also auch wenn wir in den 80ern wären, hätten wir beide da, glaube ich, keine professionelle Band an den Start kriegen können, so ungefähr, oder?
Ne, Gatekeeping, dann würden wir jetzt heute was ganz anderes machen, glaube ich. Aber kein Metal. Ja.
Genau, aber um sowas soll es ja gar nicht gehen, sondern um dich, beziehungsweise um die Band, bei der du jetzt ja auch schon relativ lange an der Gitarre tätig bist, wenn ich das jetzt so spontan richtig im Kopf habe.
Ja, ich bin 2016 bin ich in Schwarzwald gezogen und habe mir dann eine Band suchen müssen wieder, ne, als Neuanfang. Und dann hat zufällig da gerade Timeless Rage gesucht und dann bin ich da eingestiegen für den anderen Gitarristen. Der ist halt so aus beruflich privaten Gründen halt dann ausgeschieden. Und dann kam ich dazu.
Du kamst dazu, genau. Und dann verrate den Hörern doch zum Einstieg erstmal, wer gehört außer dir noch zu Timeless Rage? Weil es mag ja doch ein paar Leute da draußen geben, die mit dem Bandnamen vielleicht nichts erstmal anfangen können. Darum zu Beginn gerne, wer ist neben dir noch bei Timeless Rage am Start und was machen die Personen dort?
Genau, fangen wir mal vielleicht chronologisch, ist das vielleicht am einfachsten. Also wir haben am Schlagzeug den Klaus, der ist wirklich Gründungsmitglied. Dann die Anna am Keyboard, die ist sehr, sehr früh auch schon dabei gewesen. Tatsächlich ganz am Anfang mal als Bassistin, wurde dann aber zum Keyboard gezwungen. Dann haben wir den Michael, der ist an der Gitarre ein bisschen später dann dazugekommen und hat die Band dann quasi auf Power Metal umgezüchtet, weil die vorher so ein bisschen extremer unterwegs waren. Genau, dann tatsächlich mittlerweile, muss man sagen, bin ich der Nächste, der nachkam. Dann der Nikolai, unser Sänger, der kam 2023. Und der Daniel am Bass, den haben wir seit 2025 erst. Der Neuzugang.
Ja, der Neuzugang. Und du hast vorhin so schön gesagt, ihr habt Anna dazu gezwungen, Keyboard zu spielen. Wie darf man das denn verstehen, wenn sie vorher Bass gespielt hat? Also brauchte man ein Keyboard oder wie muss man sich das vorstellen?
Es gab in der Band wohl vorher eine Keyboarderin. Also es war alles vor meiner Zeit, ne? Ist jetzt hören, sagen. Aber es gab eine Keyboarderin und die Anna war am Bass und wollte halt immer durch die Gegend rennen und nicht statisch irgendwo am Keyboard stehen. Hat aber halt, seit sie Kind war, Klavierunterricht gehabt. So, und dann hat sich das da irgendwann so ergeben, dass die Keyboardstelle dringender zu besetzen war, weil Bassisten findet man wohl öfter.
Das schmerzt jetzt. Ich habe früher auch Bass gespielt und ich weiß, früher wollte nie irgendjemand Bass spielen, so ungefähr. Weil du hast es ja sehr oft, wenn du in Bands Leute haben, die den Bass bedienen, dass die eigentlich Gitarristen sind und das so nach dem Motto machen, ja komm, wenn ich dann irgendwo spielen kann, spiele ich eben auch Bass. Also so Erfahrung habe ich früher gemacht, dass es sehr viele Menschen immer gab, die eigentlich auf Bass überhaupt keinen Bock hatten. Obwohl bei mir war es wirklich so, ich wollte von Anfang an Bass spielen. Ich fand das irgendwie cool. Ich wollte sein wie Steve Harris oder so.
Cool. Ja, ich glaube, beim Daniel war es ähnlich. Der hat mit seinem Bruder quasi angefangen, Musik zu machen und dann war eine Rolle schon besetzt und dann hieß es ja, er muss halt Bass, ne? Ich glaube, der Bruder war älter und dann war es so, ja, Pech gehabt. So, aber ja, auch von Anfang an Bass gespielt, ne? Nicht andersrum, so.
Ja, manchmal sind die Wege seltsam. Und zum Thema manchmal sind die Wege seltsam, passt, was du vorhin erzählt hast, eigentlich auch ganz gut. Du hast gesagt, die Band hat im Ursprung mal musikalisch etwas anderes gemacht und war etwas härter unterwegs. Kommt daher gegebenenfalls auch der etwas martialisch anmutende Bandname Timeless Rage?
Ich nehme es an tatsächlich. Also ich dieser Namensfindungsstory, also irgendwann hieß es mal, sie brauchten halt einen Namen, einer wollte unbedingt Rage im Namen haben und dann haben sie halt ein zweites Wort gesucht, so ungefähr. Also alles vor meiner Zeit tatsächlich, aber da gibt es jetzt, glaube ich, nur diese Story zu, so Wörterbuch auf und paar Zufallsfunde und einer war es dann.
Okay. Es klingt halt so ein bisschen komisch für eine Band, die sich auf die Fahne geschrieben hat, Power oder Symphonic Power Metal zu machen. Da klingt Timeless Rage, was ja wortwörtlich ins Deutsche übersetzt bedeuten würde, zeitlose Wut, wie ich finde, halt ein bisschen martialisch. Ne? So Timeless Power oder so, wird man schon wieder denken, ja, okay, das könnte man eher assoziieren. Aber es geht ja gar nicht so sehr darum, was draufsteht, sondern um das, was hinterher drinsteckt. Und das ist in eurem Fall dann ja wirklich feinster Symphonic Power Metal, würde ich sagen. Ohne dabei aber allzu sehr in diese extrem fröhlichen Dimensionen abzudriften. Würdest du mir zustimmen? Also, dass ihr jetzt nicht... Bei uns im Podcast nennen wir das gerne Happy Hippo Metal. Also, dass ihr keinen Happy Hippo Metal macht.
Ja, ohne anderen Bands nahe treten zu wollen, aber ja, dieses sehr, sehr hohe Happy, vielleicht kommt da dann doch so ein bisschen Rage. Also, bei uns ist halt immer so ein bisschen Dreck drin, so ein bisschen roher das Ganze, ein bisschen härter vielleicht jetzt. Nicht unbedingt jetzt nur pures Tempo, sondern einfach so, ja, ein bisschen Dreck, ein bisschen härtere Einflüsse vielleicht auch aus anderen Genres, wo nicht jetzt nur ja Regenbogen, Drachen und gute Laune, ne? Oder oh, wir stehen zusammen und feiern, ne? Also ist ein bisschen anders bei uns.
Das ist zweifellos so. Und das sieht man, würde ich mal behaupten, auch direkt am Cover-Artwork eurer neuen Scheibe. Denn über die möchten wir im Grunde eigentlich ja sprechen. Sie ist am 27.03. diesen Jahres erschienen. Also, wenn wir heute hier aufnehmen, war das letzten Freitag. Und es ist euer zweiter Longplayer und er hört auf den Titel My Kingdom Come. Und das Cover-Artwork, ja... Was sieht man dort? Kannst du das mal in eigenen Worten beschreiben? Es sieht so ein bisschen nach einem Thron aus, auf dem der Teufel sitzt und der, ja, sein Werk betrachtet vielleicht.
Ja, und dieses Werk ist jetzt, Achtung, Wortspiel, also sieht fast aus wie ein Amberian Dawn, hahaha, nein, also ein quasi brennendes, man kann jetzt sein Königreich so, ne? Könnte man jetzt sagen. In der Hand hält er halt noch so einen Heiligenschein und sitzt da halt wie so ein trotziger Teenager, ne? So ein bisschen so, trotzig vielleicht und betrachtet da so, wie alles brennt. Ja.
Aber drunter steht ja My Kingdom Come, also so viel wie mein Königreich kommt. Erschafft er sich denn jetzt sein eigenes neues Königreich oder war er mit seinem nicht zufrieden und hat es alles zugrunde gerichtet?
Ja, es ist halt so. Am Ende, das ganze Album ist ja Konzeptgeschichte und es ist die ganze Zeit so dieser Dialog Lucifer und Gott und mehr oder weniger duelliert man sich ein bisschen trotzig, so der eine möchte in die eine Richtung, der andere sieht das deutlich anders, ne? So hat man halt immer so einen Gegenspieler und gibt natürlich für Songwriting ohne Ende Themen her und dann findet man sich vielleicht auf dem letzten Track dann zu einem glorreichen Ende. Ha.
Alles klar. Jetzt haben wir schon über das Cover-Artwork gesprochen und sowohl das Cover-Artwork als auch die gesamte die ganze Booklet-Gestaltung verdient ja in meiner Wahrnehmung wirklich sehr lobende Worte, weil ich weiß nicht, ob du heutzutage noch CDs oder Vinyl oder sonst was kaufst. Ich mache das noch sehr regelmäßig und ärgere mich mit schöner Regelmäßigkeit, wenn man ja Booklets bekommt, die so aussieht, als hätte die der Praktikant mal eben zusammengeklickt. Ihr habt ja wirklich für jeden Song ein individuell darauf zugeschnittenes Bild bei euch im Booklet abgedruckt. Und das sieht alles nach einem Haufen Arbeit aus. Und wenn ich eurem Liner Notes jetzt hier trauen darf, dann hat das eure ehemalige Bassistin bzw. jetzt Zwangskeyboarderin gestaltet. Ist das soweit korrekt?
Das stimmt, genau. Die Anna macht das und dann tatsächlich auch die halt von Cover bis Booklet-Gestaltung ist quasi alles dann aus eigener Hand, ne? Ganz am Ende gab es noch mal ein bisschen Feinschliff halt fürs Layout, dann so für Setzen, dann Richtung Drucksachen. Aber diese reinen Grafiksachen ist halt alles selbst gebaut. Genau.
Und das ist in der heutigen Zeit ja sicherlich ein großer Vorteil, wenn man sowas wirklich selbstständig machen kann und es am Ende auch gut aussieht. Also ich kann auch irgendwelche Grafikprogramme bedienen und bilde mir auch immer ein, dass ich so ein Podcast-Cover noch halbwegs in Ordnung zusammenklicken kann. Aber wirklich eine Gestaltung oder Grafiken für ein ganzes Booklet, muss ich schon sagen, Hut ab. Also das, ich weiß, dass es heutzutage mit diversen Programmen relativ einfach ist, aber das kann sich in meiner Wahrnehmung auf jeden Fall sehen lassen. Aber wir möchten ja gar nicht so sehr über visuelle Dinge sprechen, obwohl die natürlich ein schönes Add-on sind für eine gut gemachte Musik. Wir möchten ja auch über das Hörerlebnis sprechen. My Kingdom Come, haben wir schon gelernt, heißt das Album. Es sind, 10 Tracks drauf. Sagen wir mal 9,5 Songs. Einer ist ja nur so ein kurzes Intermezzo. Mit einer Spielzeit von 45 Minuten seid ihr da ja so in besten Vinyl-Dimensionen unterwegs. Und ja, wenn ich mich jetzt nicht so völlig irre, habt ihr aber schon vor relativ langer Zeit die ersten Singles zum Album veröffentlicht. Also die allererste, The Devil's Masquerade, ist 2024 bereits erschienen. Und jetzt hat es trotzdem bis März 2026 gedauert, bis das Album letzten Endes auf die Hörerschaft losgelassen werden konnte. Ich bilde mir ein, dass wir auch schon mal in Kontakt über Insta oder wo auch immer waren, weil wir ja ein Interview dann auch machen wollten für den Podcast. Und irgendwann gab es, glaube ich, eine Nachricht sinngemäß, manchmal dauert es halt ein Jahr länger. Was genau ist denn jetzt passiert, dass man so viel Zeit letzten Endes braucht für ein neues Album? Wobei, nüchtern betrachtet, zwischen eurem ersten Album Untold und jetzt dem zweiten 4 Jahre, sind Zeiten, die brauchen auch Blind Guardian für ein neues Album, aber ich gehe davon aus, dass das eigentlich alles sehr viel schneller hätte fertig sein sollen, aber irgendwas dann dazwischen gekommen ist. Magst du uns mal erzählen, welchen Herausforderungen man sich stellen musste, damit My Kingdom Come auf die Hörerschaft losgelassen werden konnte?
Ja gut, wenn man jetzt vom Album an betrachtet, dann ist natürlich das erste erstmal ein Sängerwechsel, das ist erstmal ein Einschnitt, ne? Also da kann man jetzt nicht sagen in der Band, das machen wir jetzt mal eben ganz so weiter wie bisher, ne? Also kompletten Sängerwechsel, das kostet natürlich erstmal ziemlich viel Energie und überhaupt sich dann wieder zu finden, erstmal jemanden zu finden, der das tragen kann vom Genre und mit dem man dann auch zurechtkommt, das kostet halt einfach auch ein bisschen Zeit, ne? Dann kommt natürlich dazu, wenn man sich jetzt endlich gefunden hat, muss man sich erstmal finden, wie man Songs schreibt miteinander. Ne? So, und man kann vielleicht, wenn die Band schon ein bisschen was vorbereitet hatte, erstmal so ein bisschen aus dem Fundus wildern, sag ich mal, um eine erste Single zu machen. Aber wenn es dann darum geht, so jetzt machen wir neu und jetzt machen wir nach Konzept neu, dann ja, da muss man sich halt erstmal finden, wie man miteinander schreibt. Und das hat halt einfach, sage ich jetzt mal, seine Zeit gekostet, aber dafür ist es halt umso besser geworden. Also weil jetzt einfach eine durchgängige Story da ist, weil es nicht einfach nur ein, naja, ich habe da irgendwelche paar Songs, die passen halt halbwegs zusammen, die schmeiße ich auf dem Album, sondern die sind jetzt nach Stimmung, also ne, zum Beispiel der Opener, so, dann heißt es, wir brauchen jetzt einen Song, der ein bisschen so dieses Majestätische hat, ja. So, und dann suchen wir halt Parts und Ideen, die genau diese Stimmung tragen und komponieren das jetzt quasi da maximal rein. Ne? Und wenn dann irgendeiner mit dem Part kommt, der die Stimmung killt, dann müssen wir halt sagen, nee, sorry, hier nicht. Ne? Und das hat halt einfach gedauert, aber jetzt ist gut. Nächstes Mal wird auch schneller, jetzt wissen wir es ja.
Ich drücke euch auf jeden Fall die Daumen, dass nicht wieder dann jemand das Schiff verlässt. Das sind ja immer so die traurigen Momente, die es im Bandgefüge immer wieder mal gibt. Ne, dass Leute eine Band verlassen, gerade, ich würde es mal so sagen, wenn man jetzt nicht nonstop mit der Band die Zeit verbringen kann, also wenn man noch normalen klingt immer so hart, ne, einem regulären Job nachgehen muss und eine Band zusätzlich dazu betreibt, ja, ist das halt immer so eine Herausforderung, ne? Verschiedene Dinge unter einen Hut zu bringen. Und dann ist es ja leider in der Vergangenheit, also jetzt nicht unbedingt bei euch, aber so allgemein habe ich das schon sehr oft gehört, dass wenn Menschen älter werden, sich irgendwann die Interessen auch verschieben und dann muss wieder mal jemand Neues her. Möget ihr also für die Zukunft davon verschont bleiben. Du hast vorhin schon gesagt, dass das Album ein Konzeptalbum ist und hast grob angeschnitten, dass es um Gott und den Teufel in irgendeiner Form geht. Kannst du uns da noch ein bisschen mehr zu verraten oder meinst du, das reicht erstmal als grobe Orientierung dafür?
Ich würde jetzt einfach mal sagen, da gibt es ja ganz viel im Booklet zu entdecken. Also ich meine, du hast es ja vor dir und weiß ich nicht, wenn man die Lyrics dazu hat, dann erschließt sich vielleicht ein bisschen mehr. Aber was haben wir drin? Ein bisschen halt dieses Aufrebellieren natürlich, ne? Ein bisschen so dieses Verführen, Menschen zu etwas bringen, ne? So ein bisschen so dieses, ja, Teuflische. Dann haben wir so diese zweifelnden Aspekte drin, so ein bisschen was von einer Liebesgeschichte mit vielleicht nicht ganz so glücklichem Ende. Jo, da ist viel Schönes dabei.
Viel Schönes ist dabei, das kann man auf jeden Fall direkt so stehen lassen. Und ihr habt ja auch, ja, nennen wir es mal eine Song-Trilogie. Warum genau haben jetzt die drei Songs noch diese Nummern dahinter, also 1, 2 und 3, wenn doch das ganze Album eigentlich eine durchgängige Geschichte erzählt? Es ist ja Moonbite Serenade, A Vampire's Legacy und Regrets. Also was ist der Hintergrund dafür, dass diese Songs noch diese Nummern haben und somit ja irgendwie ein Gesamtwerk bilden sollen?
Das ist die Story in der Story, weil was können...
Also, oh, die Antwort ist gut, die merke ich mir, weil ich es kann.
Ne, also die drei sind jetzt tatsächlich dann auf diese unglückliche Liebesgeschichte bezogen, die sich da dann zwischendurch mal so einschleicht und dann kommt aber mit dem nächsten Song auch wieder so back to business, ne, mit dann halt geknüppelt, ne, so.
Das ist absolut so, weil der letzte Teil dieser Trilogie ist ja Regrets. Das ist ja das Stück, was ich vorhin schon mal kurz angesprochen hatte, was ja nur etwas mehr als eine Minute geht und im ersten Moment wirkt wie so ein, als würde jetzt ein schmachtender Liebessong im Grunde beginnen oder ein trauriger Liebessong, nur um dann in einer Spoken-Word-Passage zu enden und danach knallt man einem mit The Enemy Is You einen verdammt harten Song um die Ohren, wie ich finde. Das ist schon ein sehr angenehmer Kontrast. Von daher passt diese Aussage Back to Business schon ganz gut. Ne? So nach dem Motto, so Krone richten und weitermachen mit dem, was ich eigentlich vorhatte. Bringt ja alles nichts.
Genau. Das war, also, ne, das ist ja genau, was ich sage. Also dieses mit voller Intention Emotionen formen mit der Musik, sag ich mal. Und dann gerade diese Kontraste, die sind es halt, die es dann halt umso mehr überspitzen können jetzt, sag ich mal. Also wenn wir dann halt Schmacht machen, dann halt Vollgas, ne? Und dann heißt das auch, da gibt es vielleicht kein Schlagzeug, sondern da ist dann halt nur so ein bisschen Säuselgeige drunter und Gesang und viel mehr braucht man da nicht, ne? Dann kann man da vielleicht noch so ein bisschen an der Gitarre rumzupfen, damit das ein bisschen gefüllt ist und dann muss auch gut sein, aber dafür kommt dann halt auch wieder voll Bombast dann beim nächsten und halt, ja, ich sag jetzt mal sogar Thrash-Einflüsse könnte man drunter schreiben, ja.
Durchaus, ja. Also ich denke auch, zumindest wirkt es auf mich so, als würde bei euren Kompositionen erstmal immer ein Gitarrenriff im Vordergrund stehen, weil man kennt ja auch Symphonic Power Metal, wo das Keyboard ganz klar den Ton vorgibt. Ich hätte gesagt, bei euch ergänzt das Keyboard die Riffs, ne? Also die stehen jetzt nicht in Konkurrenz, aber sie greifen auf jeden Fall, Gitarre und Keyboard greifen ineinander und ergänzen sich so, ohne dass man jetzt denkt, so bei manchen Bands hast du die Gitarre ja eigentlich nur als Rhythmusinstrument im Hintergrund und das Hauptinstrument, dem man eigentlich Gehör schenkt, ist das Keyboard. Also da würde ich bei euch sagen, da liegt der Fokus klar woanders.
Ja, das ist halt, ne, je nachdem, was war zuerst da, ne, wie viel Grundgerüst wird jetzt beim Komponieren quasi vorgegeben und entsprechend halt, wie viel Platz ist da noch. Ne? Also wenn wir jetzt schon in den ersten Ideen rauskommen bei, eigentlich ist der Song schon voll, ne? dann kann das Keyboard natürlich jetzt nicht mehr sich da wahnsinnig austoben und muss jetzt so im Hintergrund bleiben und vielleicht seine kleinen Momente eher suchen. Aber wenn das natürlich ein Song ist, wo es Platz gibt, bei diesen langsameren Nummern vielleicht, weiß nicht, beim Vampires vielleicht, ne? Beim Vampires Legacy, da ist es halt insgesamt ein bisschen mehr Platz, dann kann man da vielleicht im Keyboard auch ein bisschen mehr machen. Ne? Aber ja, das muss natürlich zusammen funktionieren und ich meine, wenn bei uns immer 6 Personen in der Band jederzeit Vollgas geben, ich meine, das funktioniert halt auch nicht. Ne? Darum ist das immer so ein, naja, da Gitarre spielt ein bisschen Riff und da, wo sie halt steht, da kann dann halt wieder im Orchester ein bisschen mehr Bewegung sein. Ne? Das ist halt dieses ganze Ausarrangieren, dass es am Ende nicht ein Haufen Matsche ist, ne? Weil je nach Tempo ist da halt dann schon echt gut was los im Mix. Das ist auch mit einer der Gründe, warum das halt nicht, wir schreiben jetzt an einem Wochenende einen Song und dann nehmen wir den kurz auf und dann sind wir halt nächsten Monat mit der Platte fertig. Das funktioniert halt bei uns nicht. Ne? Sobald da einer seinen Part ändert, müssen wir halt schauen, wie wir den ganzen Song drumherum arrangieren, dass das wieder funktioniert.
Du hast eben schon so schön erwähnt, beim Mix passiert da ja so einiges. Und den Mix und auch das Mastering hat in diesem Falle ja Markus Teske übernommen, den man ja durchaus aus der Metal-Szene auch kennen kann. Wie viel Einfluss hat denn am Ende ein Mensch wie Markus Teske auf den Sound eines Albums? Also habt ihr eine bestimmte Vorstellung und er setzt das um oder bringt er sich auch selbst noch ein nach dem Motto, Leute, habt ihr mal überlegt, das könnte man auch so und so machen?
Also es kommt tatsächlich auch vor. In diesem Fall war es jetzt tatsächlich ein bisschen reduzierter, aber tatsächlich bei so ein paar Songs hat er dann zum Beispiel mal was war denn beim Conquistadors, da hatten wir schon intern mal, da gibt es ja so einen, wie umschreibe ich das, einen Tribal Part vielleicht, ja. Ich weiß nicht, ob du weißt, was ich meine, sowas mit so ethnischen Stimmen vielleicht so ein bisschen und da hatten wir schon intern selber Diskussionen drum, ob der doppelt so lang sein muss oder nicht und wir hatten uns dann für die kurze Version entschieden und bei Markus kam das dann auch wieder auf und dann haben wir es einfach mal ausprobiert, weil ne, drüber reden ist das eine und es einfach mal hören im Vergleich und dann war beim Hören dann klar, ja nee, das muss doppelt so lang und diese Melodiestimme, die da reinführt, die funktioniert dann viel besser und dann war die Sache klar. Also Grundsounds, würde ich sagen, kommen hauptsächlich von uns so vorgeliefert und er macht dann jetzt wirklich mehr so dieses Mix weglassen, Klarheit rein, aber tatsächlich jetzt Riesenentscheidungen für irgendwelche Umbauten gab es dieses Mal nicht. Würde ich jetzt so sagen. Also das war jetzt mehr tatsächlich für ihn so an ein paar Stellen, wo er einfach so vom Gefühl her mal sagte, ja, könnte man auch anders machen, so ungefähr, ne? Ist Geschmackssache, aber hauptsächlich war das jetzt ein Mix- und Mastering-Job tatsächlich.
Jetzt hast du eben schon so schön gesagt, dass ja in Conquistadors vielleicht sowas wie ein Tribal-Part vorkommt. Etwas anderes, was mir sofort immer im Kopf ist, ist beim zweiten Song, The Seed of Fear. Da kommen so orientalische Vibes im weitesten Sinne auf, würde ich mal sagen. Wie genau komponiert man sowas? Also setzt man sich hin und denkt, ich brauche orientalische Klänge, oder ist es vielleicht komplett anders, dass sich das ergeben hat und man dachte, das passt da gut rein?
Man nimmt einen Drumloop, der eigentlich Death Metal Drums sind, und spielt mal ein bisschen Gitarre dazu, und dann kommt man irgendwann auf einen Riff, das so ist wie dieses Intro-Riff, ne? Und das ist ganz, weiß ich nicht, dann ist halt so eine Grundstimmung da. Das ist jetzt erstmal so aus dem, als Keim, ne? So, und jetzt fängt man an, von da aus irgendwie den Song zu füllen. Nach hinten hin entwickelt er sich ja, wie beschreibe ich es? Also, ich sag mal, der Intro-Part hat ja ein ganz anderes Flair tatsächlich von der Härte und der Erwartungshaltung her, wie vielleicht die Bridge-Parts, ne? Aber in Summe macht es dann wieder halt diesen Kontrast für uns aus, ne? Also du hast irgendwie vorne so dieses dicke, langsame, schleppende, drückende, orientalische, sag ich mal, einfach aus diesem Gitarrenriff. Und hinten kommt dann mehr so dieses Verspielte aus dem Orchester-Keyboard, was dann so ein bisschen so die Sache wieder öffnet und nicht die ganze Zeit so dieses Drückende hat, ne? Also wie kommt man drauf? Manchmal beginnt es durch Zufall und danach kommt erst mit Intention so, jetzt, wie kriegen wir da mehr Orient rein, ne? Und dann ist es tatsächlich auch zum Beispiel jetzt keyboardmäßig eine Auswahl der Sounds. Was macht man da jetzt? Ja, vielleicht ist es dann mehr mit Streichern und man nimmt auch hin und wieder mal ein exotischeres Instrument dazu, um da einfach diese Klangfarbe dann noch mehr zu unterstreichen. Ein bisschen was mit Flöten und mit Geigen funktioniert da immer sehr, sehr gut.
Ja, du hast eben ja schon gesagt, Orchestrierung nutzt ihr ja auch. Wie ist das denn jetzt für die Live-Umgebung? Kommt live dann alles vom Keyboard oder greift ihr eventuell auch auf das digitale Tape zurück für Orchestrierung?
Also die Anna ist eine Krake. Also dieses Keyboard, das ist, ich glaube, so in 20 Zentimeter Zonen so ungefähr unterteilt, wo verschiedene Sachen in verschiedene Oktaven gemappt sind, damit sie das wirklich spielen kann, und unten dann per Fußschalter die ganze Zeit durch die Sound springt. Da kommt also, was mal von einem Band kommt, ist irgendwie so ein Intro, wo wir dann schön langsam auf die Bühne gehen können oder so, aber ansonsten wird das halt gespielt. Also, sie hat jetzt eine Kita und eigentlich möchte sie ja vorne stehen mit dem Bass, ne? Jetzt hast du sich mal gegen Kita geholt. Jetzt wird da wahrscheinlich, müssen wir dann auch mal vielleicht ein Part bauen, wo dann irgendwie eine Fläche vom Band kommt, damit sie da vorne nicht, das funktioniert dann halt nicht mehr mit diesem ganzen Schaltaufwand und so, ne? Also dann wird es wahrscheinlich mal so als Show-Element ein bisschen was kommen, aber normalerweise wird das Zeug gespielt. Und das ist wirklich dann so fliegende Finger, ja.
Eine Kita, oh mein Gott. Ich weiß schon, was du meinst. Ne? Eine Kita hat man umhängen und da hat man nur einen Tastensatz. Ne? Da kann man jetzt ja nicht noch großartig was machen. Ich meine, klar, da kann man natürlich irgendwie umschalten, aber...
Ja, genau, also sie hat sich auch darum, ne, direkt so die größte Kita geholt, die es da so zu finden gab. Aber es ist trotzdem einfach dieses ganze Umschalten dann dabei. Es geht ja dann vielleicht mit Fußtaster nicht so einfach und ist einfach dann wahrscheinlich mehr so ein für einen Solo-Part oder wir haben so manche Songs, wo dann ein bisschen weniger passiert an Schalterei, dann müssen wir halt sehr genau gucken, wo wir das mal einsetzen können. Aber Kita kann man bewundern im Video von My Kingdom Come zum Beispiel.
Oh ja, ich erinnere mich. Über die Bühne wirbeln, hast du vorhin ja erwähnt. Ihr seid jetzt ja 6 Personen. Also der Schlagzeuger hat ja einen festen Platz, würde ich mal denken. Der läuft jetzt ja nicht durch die Gegend. Aber ist das nicht ganz schön eng, wenn man da mit 6 Personen über die Bühne wirbeln möchte?
Das gibt auch schon mal Probleme, ja. Ich erinnere mich an Gigs mit blutenden Händen beim Sänger.
Mit blutenden Händen?
Ja, wenn man so mit den Händen nach hinten rudert, weil man so schön Show macht und dann ist da aber eine Kopfplatte von einem Gitarristen mit so Seitenenden und da haut man voll rein, dann ist das so ein bisschen, bisschen schwierig. Gibt so Stigmata.
Ist dann das Thema fürs nächste Album, ne? Irgendwie die Löcher in der Hand. Kennst du in dem Zusammenhang die Videoaufzeichnung von Iron Maiden mit Bruce Dickinson, ich glaube bei Rock in Rio 85 oder so, als er sich den Kopf auch an irgendeiner der Gitarren aufgehauen hat und trotzdem weiter singt? Das kann man irgendwo sich angucken. Das hat mir immer ziemlichen Respekt abgenötigt.
Ich habe mal gesehen, irgendwo Stratovarius-Sänger hat die Hand in der Pyro und dann mit Verbrennung weitergesungen. Die hohen Noten klappen super mit Adrenalin und dann direkt vom Gig in die Notaufnahme. Also
Respekt. Ja, Wacken war es, glaube ich, ne? Irgendwann.
Kann sein. Oder ich glaube, war es Caliban hier Fuß gebrochen oder Bänderriss oder so und Show weitergemacht und dann, jo. Kann man machen. Show must go on, ne?
Ja, ich glaube, die größte Form davon hat dann Dave Grohl hingelegt, oder? Der ist doch bei den Foo Fighters mal von der Bühne gefallen, hat sich das Bein gebrochen und hat dann liegend weitergespielt. So nämlich. Kann man sich gar nicht vorstellen, aber ich glaube schon, wenn man wirklich so im Adrenalinrausch drin ist, glaube ich schon, dass man ein paar Dinge dann so unterdrücken kann erstmal und hinterher denkt, ei, das war vielleicht nicht die beste Entscheidung gerade eben. Vielleicht nicht die beste Entscheidung, aber kommen wir mal zu guten Entscheidungen. Ihr habt ja euer Album bei, wie spricht man euer Label aus? Ich weiß nie, wie man das richtig ausspricht.
Ja, ich sag auch nur Metallopolis. Aber vielleicht ist es auch Metallopolis. Also ich weiß nicht, wo die Betonung gesetzt wird, aber so Metal und dann Apolis. Ne? Also, ja.
Okay, gut, dass wir es beide nicht wissen, weil ich habe schon in der Vergangenheit natürlich öfter Alben vorgestellt im Podcast, die auf diesem Label erschienen sind. Und ich habe jedes Mal gesagt, Leute, seht's mir nach. Ich weiß nicht. Ich würde auch immer sagen, Metallopolis. Aber ja, es sind so viele Silben, da sind viele Betonungsmöglichkeiten drin. Gab es für euch jemals die Option, dass man Alben oder die gesamte Musik komplett in Eigenregie veröffentlicht, also ohne professionelles Label dahinter? Weil es gibt ja genug Künstler, die das in der heutigen Zeit machen und mitunter einige auch sehr erfolgreich. Aber war das für euch eine Möglichkeit, jemals zu sagen, wir ziehen das Ding komplett in Eigenverantwortung durch?
Es war bei der allerersten EP so, da war ich ja noch nicht dabei. Das war die Forecast, die ist auf jeden Fall komplett in Eigenregie passiert. Und dann über so ein, ja, das ist wie so ein Selbstvertriebsding, haben sie es dann auch veröffentlicht. Bei dem Untold-Album habe ich das tatsächlich in den Raum gestellt, ob wir das nicht selber stemmen, aber der damalige Sänger hatte halt die Kontakte zum Label und dann war irgendwann halt die Entscheidung, nee, das machen wir jetzt halt mit Label. Aber die Option wäre da gewesen, sage ich jetzt einfach mal. Ne? Aber das ist einfach immer eine Entscheidung, wie viel will man selber stemmen und wie viel möchte man sich halt helfen lassen. Genau.
Ja, ich kenne auch Geschichten von Leuten, die sagen, ja klar, könnten wir das selber machen, aber dann müssten wir uns um so viel kümmern, dass wir dann gar nicht mehr das machen könnten, was wir eigentlich machen wollen, nämlich die Musik. Also komponieren, aufnehmen, arrangieren, was auch immer. Dass man dann eher zum Businessmenschen am Ende wird. Und das ist, glaube ich, ja auch nicht unbedingt das, was man so als Kunstschaffender wirklich möchte, außer man kommt vielleicht schon aus genau einem solchen Bereich. Also ich könnte mir es auch nicht vorstellen, sowas in Eigenregie irgendwie zu stemmen, weil ein Label, das ja auch irgendwelche Vertriebsstrukturen im Hintergrund hat, sorgt ja zumindest dafür, dass die Platte, wenn man noch einen Laden hat, der CDs verkauft, dass man sie dort finden kann. Also heute habe ich sie tatsächlich im Mediamarkt in Essen im Regal stehen sehen und das finde ich ist immer schon was, wo man denkt, okay, da kommt man, glaube ich, im Eigenvertrieb nicht ganz so einfach hin. Wobei da natürlich auch immer die Frage ist, die ganzen CDs, die in die Läden oder in die großen Ketten ausgeliefert werden, kauft die am Ende wirklich jemand? Also, kannst du da irgendwas zu sagen? Ist wirklich der Absatz im stationären Einzelhandel heutzutage noch gegeben oder verkauft man eher über die Internetanbieter oder im Zweifelsfall vielleicht sogar über den eigenen Webshop?
Kommt tatsächlich ganz drauf an, ne, ob es irgendwo eine lokale Szene gibt oder nicht. Also, natürlich ist wahrscheinlich ein Absatz in der Region, wo die Band herkommt, immer höher als fernweit weg, wo die Leute das vielleicht mal irgendwie online gesehen oder in einem Magazin mal gehabt haben, aber eine lokale Fanbase, die geht vielleicht noch in den Laden und sagt, jetzt bestell mir das Ding, ne? Die Sache ist auch international natürlich total unterschiedlich. Also es gibt einfach Länder, die kaufen in Läden. Das ist in Brasilien und in Japan tatsächlich irgendwie immer noch viel stärker, dass man da in so einen Megastore geht und einfach mal CD shoppen geht, als zu sagen, ja, jetzt mache ich halt irgendwie einfach Import und kaufe mir halt selber irgendwo bei Amazon oder so. Ne? Das ist einfach, glaube ich, so ein bisschen szeneabhängig, würde ich sagen. Aber ich glaube, eine feste Regel gibt es dafür nicht. Aber Fun Fact, wenn's richtig der Schuh drückt, wenn du Mediamarkt sagst, die haben jetzt so einen super Lieferservice mit Uber Driver, der dir das Ding in 90 Minuten nach Hause liefert, ne?
Aber nur, wenn es vorrätig ist, natürlich, ne?
Ja, aber ich finde die Idee schon mal sehr, sehr witzig. Irgendwie 5 Euro und dann, wenn es drückt, dann kommt der Metal.
Ja, die Idee hat auf jeden Fall was für sich, aber ich glaube hier in meiner Region, also heute war ich in Essen, aber ich wohne in Moers und ich glaube unser Mediamarkt hier, der hat mittlerweile gar keine Tonträgerabteilung mehr, da war ich nämlich erst letztens und die haben wieder einmal umgebaut und anstatt Tonträgern verkaufen sie jetzt Lego, wo ich dachte, ja, dafür gehe ich in den Mediamarkt, um mir Lego zu kaufen. Tolle Entscheidung auf jeden Fall.
Medien, Kunststoffmedium.
Oder kaufst du Lego im Mediamarkt? Also ich kaufe Lego generell nicht.
Nee, ich bin da auch raus. Tatsächlich. Wie heißt das mittlerweile? Steckstein? Also es gibt ja irgendwie so ein schönes alternatives Wort. Ich kenne das nicht genau, aber...
Klemmbausteine,
so, glaube ich. So heißt es, so hieß es. So hieß es. Klemmbausteine. Sehr gut.
Ja, weil Lego ist, glaube ich, ein geschützter Begriff. Ne? Ja, den darf man nicht einfach so benutzen.
Genau.
Oh mein Gott. Jetzt wird hier der Podcast gecancelt oder verklagt oder keine Ahnung.
Wegpiepsen bitte. Piep.
Genau, weil dann keiner weiß, was gemeint ist. Ne? Wenn man sagt, da kann man jetzt Piep kaufen. Und dann reden wir über Klemmbausteine. Wir reden ja nicht schlecht drüber. Ich stelle nur in Frage, warum man eben diese Artikel in einem Mediamarkt kaufen kann und keine CDs oder auch DVDs oder Blu-rays oder weiß ich nicht was. Weil eigentlich hatte unser Mediamarkt hier in Moers gemessen an seiner Größe, lange Zeit ein relativ gutes Sortiment, wo ich auch immer sehr gerne hingegangen bin, um Sachen da mitzunehmen, um eben nicht immer das böse A zu unterstützen, wobei das böse A mittlerweile auch nicht mehr liefert, muss ich sagen.
Aber ich meine, wenn du heutzutage schaust, kauf dir ein Auto, hat das einen CD-Spieler? Nein, ne? Ein LP-Spieler schon mal gar nicht. Meinst du einen? Ja, aber nicht weil es ein Neuwagen ist halt, ne? Das ist... Wenn du neu kaufst, ist halt vorbei. Und ich musste ja auch bei eBay Kleinanzeigen suchen, weil ich wieder ein CD-Deck wollte, weil ich habe halt noch eine Sammlung. Und dann bin ich halt mal umgezogen und dann dachte ich mir so, ja, jetzt kannst du es ja irgendwie kaum noch abspielen. Und dann habe ich mir mal irgendwie an die Anlage vom Fernseher dann halt mal irgendwie so ein CD-Deck geklemmt, nur damit ich es überhaupt noch wieder abspielen kann, weil es einfach langsam schwierig wird. Ne? Das wird einfach nicht mehr so gehypt wie früher. Jeder hatte seine schöne, coole Stereoanlage und es war einfach klar, CD kann man hören. Heutzutage gucken die dich an, so ja wie Streaming. Aber physikalische Medien, jetzt sag ich mal, es gibt eine ganze Generation, denen ist das fast fremd. Angeblich kommt es jetzt gerade wieder, dass die Jüngeren wieder meinen, sie müssen was Physikalisches haben. Bin gespannt.
Habe ich tatsächlich auch gelesen. Ich bin mir nicht sicher, ob es da um CDs ging. Weil Vinyl hat ja auch schon ein ziemliches Revival hingelegt. Aber ich habe auch gelesen, ich glaube, es ging um DVDs und Blu-rays, weil ja irgendwie Stream irgendwie blöd war. Ich habe gelesen, meine ich, die jüngere Generation entdeckt die Faszination der guten alten Videotheken wieder, wo man halt wirklich durch die Regale gestromert ist, ne, und sich Hüllen angeguckt hat und Beschreibungen von Filmen durchgelesen hat. Und so ist es ja früher mit CDs auch gewesen. Da ist man ja auch durch die endlosen Regale gestromert und hat gedacht, boah, das ist aber ein tolles Cover. Dann war die Musik vielleicht scheiße, aber gut. Erfahrung muss man ja machen.
Vielleicht kommt's ja wieder. Wir können nur hoffen. Oder es kommt einfach wieder Kassette.
Bitte nicht. Also ich bin ja passionierter Hörspielhörer lange Zeit gewesen. Jetzt im Moment ist das so ein bisschen ausgestorben, hier durch den Podcast natürlich. Irgendwo muss man ja Zeit dann kompensieren. Aber Kassetten fand ich selbst, als ich Hörspiel-Maniac war, fand ich Kassetten doof, muss ich sagen. Also das ist für mich auch nicht retro, weil Kassette bietet in meiner Wahrnehmung gar keinen Vorteil. Das stelle ich mir vielleicht mal so als kleinen Gag, als Sammlerobjekt ins Regal. Habe ich auch ein paar von. Aber wirklich zum Konsumieren, mir Kassetten kaufen, kann ich mir nicht vorstellen, weil das ist ja noch weniger komfortabel als Vinyl. Da kannst du ja wenigstens anhand der Rillen sagen, ich möchte jetzt Song 5 hören. Und bei der Kassette müsstest du dir ja den Timecode irgendwo aufschreiben, wenn dein Kassettenabspielgerät noch so einen Zähler hat. Mein Gott, wir klingen wie uralte Männer, oder?
Aber irgendeine Firma hat tatsächlich jetzt vor ein paar Wochen einen Walkman quasi wieder rausgebracht. Der ist aber mit Akku und kannst du über USB-C laden oder kannst du damit über Bluetooth deine Kassette hören?
Das tut mir in der Seele weh, mir das vorzustellen, dass du ein analoges Abspielgerät hast und dann irgendeinen Wandler hast, der es dir in ein digitales Signal wandelt und das dann auch noch über Bluetooth überträgt. Irgendwie tut mir das weh.
Gut, ja.
Bevor wir endgültig wie garstige alte Männer klingen, lass uns mal auf die Zielgerade langsam aber sicher einbiegen. Und dazu gehört natürlich eine wunderschöne Tradition dieses Podcasts, denn wir möchten natürlich die aktuelle Podcast-Playlist füttern und zunächst mal mit Songs von euch. Und dafür würde ich dich jetzt mal bitten, von eurem Debütalbum mir einen Song zu nennen, den wir in die Podcast-Playlist packen sollen. Weil du meinst, wenn man den hört, weiß man, ob man Timeless Rage und ob man Untold mag. Also hau mal raus vom ersten Album. Was würdest du sagen und vor allen Dingen, warum?
Vom ersten Album? Ich sag, Disunity ist einfach so dieses rohe Power-Metal-Ding mit ein bisschen Orchester ohne völlig zu überfahren. Finde ich, ist ein ganz gut eingängiger Song und hat halt so ein bisschen so dieses Wortsäge trotzdem.
Alles klar, machen wir. Und damit kommen wir zu My Kingdom Come. Hier übernehme ich aber den Part und nenne dir jetzt zwei Songs, weil wir packen drei in die Podcast-Playlist und würde dich hier nochmal bitten, etwas dazu zu sagen, was vielleicht an dem Song besonders ist. Und wir starten mit dem, wo ich dir schon mal vorwegnehme, was das Besondere daran ist. Es ist der längste Song. Moonbite Serenade, 6 Minuten 16 Sekunden lang. Was kannst du uns noch zu diesem Song erzählen, warum man ihn unbedingt hören sollte und vielleicht auch, was textlich passiert in einer Mondbiss-Serenade?
Musikalisch würde ich mal sagen, es geht los mit so Gebolze wie bei vielleicht bei Dimmu Borgir. Es macht weiter mit einer Strophe, wo so Power-Metal-Pedal-Ton-Gitarren im Hintergrund sind, wo richtig viel passiert. Thematisch, sag ich mal, hat es eine Vampirgeschichte. Und da gibt es natürlich dann diese unglückliche Liebe schon angedeutet. Dann, was braucht man noch bei dem Song? Grandioser Chorus, natürlich wie immer, ist ja klar.
Natürlich, ist ja Logo.
Ja, also auch da, also ja, damit es 6 Minuten durchhält, ne, muss da halt ein bisschen was passieren und dann spielen wir natürlich so ein bisschen mit Varianten auch.
Ich musste gerade so ein bisschen lachen, weil du sagtest, grandioser Chorus, wie auch sonst. Ich fände es irre witzig, wenn wirklich mal jemand im Podcast sagen würde, ey, ich mag den Song nicht, eigentlich finde ich den Scheiß. Das fände ich irgendwie schon lustig. Aber ich hoffe, dass kein Musiker Musik veröffentlicht, die er selbst völlig scheiße findet.
Das ist das. Wir machen die Musik, die wir selber gern hören wollen. Und das ist einfach, bei uns kommt kein Song drauf, wo zwei sagen, irgendwie, ja, nee. Also wenn du live keinen Bock drauf hast, den zu spielen, ja, dann kommt der sofort in den Müll. So, das gibt's bei uns nicht. Also.
Aber ich denke, du kennst auch die Geschichte von Savatage und ihrem stark kontroversen Album Fight for the Rock, ne, wo ja dann auch eher kommerzielle Musik drauf war, von der John Oliver nie wollte, dass sie eigentlich für Savatage verwendet werden soll. Aber das Plattenlabel sagte, ja doch, mach mal. Also so Geschichten gibt's ja auch durchaus. Macht bestimmt keinen Spaß, kann ich mir auch nicht vorstellen.
Dann nicht rausgeben.
Aber er wollte ja Geld damit verdienen. Also, ne, die Songs waren ja eigentlich für andere Künstler gedacht. Aber ist ja auch egal, darum soll es ja gar nicht gehen. Ja, der dritte Song und der zweite von My Kingdom Come, den ich jetzt hier in die Podcast-Playlist packen möchte, ist einer, den wir vorhin schon mal kurz angesprochen haben, der nach eurem schmachtigen Intermezzo Regrets kommt, nämlich The Enemy Is You. Also der ballert ja so richtig das los nach diesem emotionalen Zwischenspiel.
Jo, der hat was. Was können wir da sagen? Ist fast schon kleine Black-Metal-Allüren. Ich weiß nicht, ob du mir dazu stimmst, aber der hat so ein bisschen was aus der Ecke vielleicht. Dann hat er ziemlich, ja, so dieses Kriegsthema, dieses, ja, Zweifelnde, dieses, was kann man sagen, der ein bisschen dieses Verführende, ne, ich rede dir was ein, was nur für mich gut ist, aber ich mach dir eigentlich vor, dass es für dich gut ist. Du willst es doch auch, ne? So.
Genau, du willst es doch auch, oder? Na?
Und Schlagzeug dübelt gut durch. Ist insgesamt ziemlich, ziemlich roh und ja, ich weiß nicht, also ich glaube, Brutal Metal ist schon belegt, das machen Evertail, aber wir sind bei dem auf jeden Fall nicht so weit weg.
Evertail, was machen die?
Ich glaube, Brutal Power Metal nennen sie das. Also es ist eher okay. Schnell und roh und drauf.
Also klar, ich kenne Evertail, ich hätte gesagt, musikalisch klingt das auch oftmals wie vielleicht ältere Blind Guardian Sachen. Vielleicht hätte ich es da ja nicht Brutal Power Metal genannt, aber ja, kann man durchaus in Erwägung ziehen, ne? Weil es gibt ja immer so Leute, die meinen, ich habe eine ganz eigene Stilistik erfunden oder so ähnlich. Ich finde das immer schade, wenn man alles irgendwie so high sophisticated labeln muss. Also Brutal Power Metal klingt irgendwie seltsam.
Aber wenn du jetzt sagst, ich mache Power Metal und jemand denkt an Freedom Call, dann passt es halt auch nicht, ne?
Da hast du ja aber auch direkt eine wunderbare Referenz aus dem
Nein, Buch aber, gezogen. Aber das ist ja das Problem von unserem Genre. Darum, wenn ich jetzt sage, wir machen Symphonic Power Metal, ja, was machen wir denn? Machen wir Xandria? Also, das ist schwierig zu sagen. Darum, wenn ich jetzt sage, wir machen Dark Symphonic Power Metal, dann kann ich vielleicht sagen, Enemy Is You kann ich da labeln.
Ja, da könnte ich mitleben. Ist ja auch egal. Also als Orientierung für die Leute ist es sicherlich immer sehr hilfreich. Ne? Ich weiß, alle Leute mögen eigentlich keine Schubladen, aber natürlich brauchst du Schubladen, um Sachen auch wirklich zuordnen zu können, weil du hast natürlich vollkommen recht, wenn jemand bei Power Metal an Freedom Call und die Warriors of Light denkt, dann dürfte er bei My Kingdom Come an einigen Stellen schon ziemlich sparsam gucken und denken, oh, das klingt ja richtig, richtig böse.
So. Aber so soll's ja auch.
So nämlich, genau. Alles klar. Ja, eine letzte Tradition des Podcasts gebietet, dass der Gast auch Songs in die Podcast-Playlist packen darf. Jetzt natürlich nicht von Timeless Rage, sondern Musik, von der du denkst, die müssen die Hörer des Podcasts auch unbedingt mal hören. Hierbei ist es jetzt völlig egal, was das letzten Endes ist. Das kann der Song sein, der deine Liebe zu Metal ja quasi entzündet hat. Das kann auch das sein, was du vielleicht heute im Radio gehört hast und gedacht hast, meine Güte, ist das klasse. Oder irgendwelche All-Time-Favorites, die du dir immer wieder anhören kannst. Also hier kann man nichts falsch, hier kann man auch nichts richtig machen am Ende. Und meistens ist das, was einem spontan in den Sinn kommt, auch immer genau die richtige Antwort. Also hau mal raus. 3 Songs, von denen du sagst, die sind entweder wichtig für mich oder Leute, die müsst ihr euch unbedingt mal angehört haben.
Oh, 3. Dann machen wir aber einen ganz wilden Ritt.
Ja, klar.
Gut, dann nehmen wir von Stratovarius Legions.
Oh, mega. Vom Visions-Album.
Yes. Meine erste Tour, für die ich selber ein Ticket gekauft habe. Stratovarius Rhapsody und Sonata Arctica in einer Show. Ziemlich cool. Oh, ja. Noch damals mit an der Gitarre natürlich Herr Tolki.
Das war aber dann nicht zum Visions-Album, oder? Das war zu
kann auch
Infinite, oder?
Das kann sein, ja. Ich bin aber so die Zeit da so rum, ne? So, wir sind ja nicht so, wie du sagtest, wir sind ja nicht so jung, genau. Also ich zumindest nicht. Wir haben ja in der Band auch Jüngere. Genau, das wäre so einer. Dann machen wir mal vielleicht so kompletten Abschweifer. Omnium Gatherum Ego.
Du wirst es nicht glauben, in einer der letzten Folgen hat auch jemand genau diese Band genannt, aber nicht den gleichen Song, da bin ich mir sicher.
Könntest fast jeden nehmen, aber ja. Übrigens, deren Genrebezeichnung, kennst du sie? Adult-Oriented Melodic Death Metal.
Sehr interessant. Das ist also die erwachsene Variante von AOR, ja?
So. Weil, ne, sie es ein bisschen anders machen. Naja, also, ne, wie alles, es braucht irgendein Label. Genau, das wäre doch schon mal so einmal die Vollbedienung. So, jetzt brauchen wir noch vielleicht irgendwas in der Mitte. Wie wäre es denn mit Rage, weil sie so ähnlich vom Namen sind. Hahaha. und dann würde ich sagen, was war da cool? Ah, komm, Klischee. Down.
Ja, man merkt, dass wir so ungefähr in einer Altersrange sind, weil das ist so die, passt zeitlich auch zu Stratovarius, ne, und der ganzen Zeit. Das ist ja auch irgendwo in der Ecke, ne? Ist ja vom Unity-Album, als Rage sich endlich als Trio wieder fest gefunden hatten sozusagen, ne? Und auch wussten, wie es soundtechnisch so richtig weitergeht. Ja, Down, das war damals schon ein ziemlicher Brecher, da kann ich mich auch dran erinnern.
Ich tatsächlich die auch in...
Sehr schöne Wahl auf jeden Fall.
In Bonn gesehen damals. Ja. Komm ja eigentlich aus NRW.
Rage kommt aus Herne, nein, genau.
Ja, ich ja auch, also aus NRW und mit zwei Omas aus dem Ruhrgebiet habe ich da zumindest mal was verstanden, ne?
Hast was verstanden, wenn Peewee losgepottet hat? Ist das echt so schlimm? Also ich versuche ja immer nicht so zu sprechen, dass man merkt, dass ich daherkomme.
Alles gut. Ich muss mich ja auch hier beherrschen, alles gut. Ich bin ja so irgendwo so halb Rheinland, halb Ruhrpott geprägt und dann bleibt halt kaum noch Dialekt über.
Aber wo kommst du denn dann im Ursprung her, wenn du sagst, du kommst auch aus NRW?
Ja, aus diesem bergischen Land, was so, ja, alles südlich von Wuppertal, ne? Da.
Aha, okay.
Jenseits der A4.
Jenseits der A4, okay. Ja, ich komme ja aus Essen, also aus dem tiefsten Herzen, aus dem Kohlenpott wirklich. Ja. Damit sind wir tatsächlich leider schon am Ende angekommen. Du darfst den Podcast jetzt gerne beenden und die Hörer in den Tag, die Nacht oder wann auch immer sie diese Folge hier hören, verabschieden und darfst gerne auch noch zuvor ein bisschen Werbung machen, wann und wie man euch vielleicht in nächster Zeit auf den Bühnen, die die Welt bedeuten, nein, auf den Brettern, die die Welt bedeuten, in Augenschein nehmen kann.
Tja, dann sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Ich war die Vertretung hier für Timeless Rage. Vielen Dank, dass ihr uns hoffentlich sehr oft euer Ohr schenkt. Neues Album My Kingdom Come rauf und runter hören natürlich. Altes Album Untold rauf und runter hören natürlich. Auf Konzerte gehen. Wir kommen bestimmt auch mal in eure Ecke. Tatsächlich war es jetzt ein bisschen dünn eine Weile, aber da kommt in Zukunft auch deutlich mehr noch an Booking hinterher. Natürlich sehr viel mehr in Baden-Württemberg, wo wir Lokalbonus kriegen, ne? Aber da geht auch noch deutlich mehr in Zukunft. Genau. Ansonsten findet man auf Linktree Timeless Rage oder einfach timeless-rage.de findet man dann sicher auch, wo wir spielen.
Wunderbar. Christian, vielen Dank, dass du hier warst. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg und hoffe, dass man sich irgendwann mal livehaftig sehen kann. Und ich wünsche dir jetzt noch einen schönen Restabend. Ciao.
Sehr gerne. Tschüss.
So, beenden und schnell weiter, ne?
Das ist eine gute Idee. Ich mache erstmal Headset, weil ich glaube, durch dieses Plärren vom Handy weiß ich nicht, ob die Mikrofonaufnahme irgendwas war. Aber schauen wir mal.